Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das Tier in Deutschland, es ist allzu oft ein armes Schwein. Pro Tag werden hierzulande mehr als 120.000 Schweine geschlachtet. Dazu kommen fast 1,7 Millionen Hühner, 91.000 Puten, 26.500 Enten, 9.000 Rinder. Und das, nochmal festzuhalten, jeden Tag. Fische sind da zum Beispiel auch noch gar nicht mit einberechnet. Zum Beispiel der immer beliebter werdende Lachs, der aufgrund der oft miserablen Haltung in Aquafarmen auch das Schwein des Meeres genannt wird. Und auch noch nicht mit einbezogen die Tiere, die in deutschen Laboren zu Versuchszwecken verbraucht werden, wie man das offiziell nennt, oder die Tiere, deren natürlicher Lebensraum bedroht ist. Nicht zuletzt durch die menschengemachte Klimakrise. Darf der Mensch das? Anderen Lebewesen das Recht auf Leben nehmen, vor allem wenn er Alternativen hätte, sich beispielsweise zu ernähren, ohne Tiere leiden zu lassen oder töten zu müssen? Brauchen wir einen anderen Umgang mit Lebewesen oder stehen der Mensch und seine Interessen eben doch über denen der Tiere? Sprechen wir heute drüber in der Agenda. Und wenn Sie mitdiskutieren möchten, meine Damen und Herren, was wir uns natürlich erhoffen, dann rufen Sie uns doch an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de. Und wer das schon getan hat, das ist Ursula Lemke aus Köln. Sie schreibt: die Frage nach der Würde der Tiere bejahe ich, denn der vernunftbegabte Mensch muss sich Grenzen setzen, weil ihm diese nicht durch einen Instinkt gegeben sind. Dies umso mehr, als der verstandbegabte Mensch in der Lage ist, alles Lebendige auszurotten. Er ist aber auch in der Lage, kooperativ das Lebendige zu fördern. Das Sterben der Artenvielfalt und die brutale Tierhaltung zeigen, dass das Pendel heute zum Pol Destruktion neigt. Und wir kommen zu unserer Runde. Ich zitiere: für das Unrecht, das wir Tieren heute antun, werden sich unsere Nachfahren einmal schämen. Das schreibt Professor Dr. Bernd Ladwig. Er ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der FU Berlin, in seinem Buch Politische Philosophie der Tierrechte. Herr Ladwig ist uns zugeschaltet aus einem Studio in Berlin. Herr Ladwig, wie sind Sie sich da so sicher, dass sich spätere Menschen mal schämen werden?
Naja, darin kommt der Grundoptimismus zum Ausdruck, dass es weiterhin so etwas wie moralischen Fortschritt geben wird. Also man kann da an sowas denken wie die Erkenntnis, dass Frauen gleiche Rechte haben, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt einzubeziehen sind. Also wir haben eine gewisse Tendenz zur zunehmenden Einbeziehung, sagen wir, auf menschenrechtlicher Grundlage. Und jetzt wäre ein konsequenter nächster Schritt, dass man auch noch über diese menschenrechtliche Grundlage hinausgeht und sagt, viele Tiere sind uns ja in vielen Hinsichten sehr ähnlich, die wir auch moralisch wichtig finden. Und wir erkennen nach und nach, dass wir in solchen Hinsichten auch die Tiere gleichberechtigt, grundsätzlich gleichberechtigt berücksichtigen müssen. Das ist kein Automatismus, aber ich drücke eben in diesem Satz meinen Optimismus diesbezüglich aus.
Sie nennen es ganz klar ein Unrecht, was wir den Tieren antun. Wie begründen Sie das?
Naja, Tiere haben, wie eben angedeutet, Eigenschaften, wie etwa, dass sie leiden können, dass sie sich an Bewegungsfreiheit erfreuen können, dass sie bestimmte soziale Beziehungen genießen können oder auch anstreben. Das sind Eigenschaften, die wir unter uns Menschen moralisch berücksichtigenswert finden. Und die Form der Berücksichtigung, die wir dafür gefunden haben, ist eben die menschenrechtliche, ganz grundsätzlich. Und ich finde es nun willkürlich, wenn man ein Lebewesen, das uns in solchen Hinsichten ähnlich ist, nur deswegen ausschließt oder geringer beachtet, weil es ein anderes nichtmenschliches Erbgut hat. Diese Willkür zu überwinden, scheint mir, ist eine moralische Forderung. Denn wenn man sich überhaupt über etwas einigen kann bei Moral, ist es, dass sie Willkür ausschließt. Wir müssen unparteiische Gründe für die Berücksichtigungswürdigkeit von Lebewesen finden. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Gründe dafür sprechen, viele Tiere einzubeziehen.
In der Bibel heißt es: macht euch die Erde untertan. War das der Anfang des Elends?
Ich glaube nicht, dass das der Anfang war, sondern es scheint mir sehr natürlich für Menschen erstmal zu sein, dass sie unter sich erst einmal ein besonderes Bewusstsein ausbilden, wer Berücksichtigung verdient. Und natürlich haben Menschen auch Tiere gebraucht. Sie mussten sie unter vielen Umständen jagen. Sie haben sie als Feinde erfahren, also als Fressfeinde, aber eben auch als durchaus leibliche Bedrohung, sodass es erstmal eher fernliegend schien, dass man an sowas wie die moralische Einbeziehung von Tieren dachte. Die Bibel bringt das in einer bestimmten Weise zum Ausdruck auf der Grundlage einer Kultur, die schon von der Züchtung und Haltung von Tieren lebt. Also nach der Sesshaftwerdung wurden ja Tiere dann etwa landwirtschaftlich genutzt. Und da wird dann dieses Unterwerfungsverhältnis gewissermaßen religiös überhöht.
Nun ist sich ja der Mensch durchaus einer Verantwortung gegenüber Tieren bewusst. Bereits 1822 gab es zum Beispiel in England das erste Tierschutzgesetz. Es sollte Pferde, Schafe und Großvieh vor Misshandlung bewahren. Morgen wird der Entwurf für das neue Tierschutzgesetz in den Bundestag bei uns eingebracht, das unter anderem die Haltungsbedingungen von Nutztieren verbessern und Qualzucht bekämpfen soll. Und es gibt inzwischen auch eine Bundesbeauftragte für Tierschutz. Es soll einen EU-Kommissar für Gesundheit und Tierschutz geben. Das sind aber doch schon einmal Schritte in eine richtige Richtung, Herr Ladwig, oder nicht?
Ja, das sind alles kleine Schritte, wobei Sie ja schon sehen, wie langsam, wie schneckenhaft hier der Fortschritt verläuft. Wenn das 1822 angefangen hat und wir heute immer noch nicht so viel weiter sind. Denn die Gründe, aus denen man eben dann Tiere doch grausam und rücksichtslos behandelt, sind ja sehr schwach und sind schnell bei der Hand. Also sobald wirtschaftliche Erwägungen ins Spiel kommen, die menschliche Vorliebe für Fleisch, bestimmte modische Vorlieben, was bestimmte Lederkleidung beispielsweise angeht, werden elementare Interessen von Tieren verletzt. Also so weit ist der Fortschritt hier noch gar nicht gediehen.
Wer auch kleine Schritte versucht zu gehen, das ist unser zweiter Gast heute, Lisa Maria Otte. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Otte. Sie sind uns aus Hamburg zugeschaltet.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind, ja, ich sag's mal, in den Mühen der Ebene unterwegs, derzeit tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen Bürgerschaftsfraktion in Hamburg. Ihre Biografie, die liest sich wie die einer astreinen Umwelt- und Tierschutzaktivistin. Sie haben Umweltwissenschaften studiert, waren bei Greenpeace aktiv, haben für die NGO Vier Pfoten gearbeitet. Das ist eine globale Tierschutzorganisation, die sich unter anderem für Wildtiere einsetzt, die in Zoos, Zirkussen, Pelzfarmen gehalten werden. Die hatten wir jetzt noch gar nicht in der Aufzählung des ganzen Elends erwähnt. Nun sind Sie in der Politik aktiv. Und ich denke, da stoßen Sie vermutlich auch da immer an Grenzen, die Herr Ladwig gerade auch angedeutet hat. Also Grenzen, die durch menschliche Interessen gesetzt werden, oder?
Ja, ganz genau, so ist es. Also ich bin aus diesem Grund auch in die Politik gegangen, weil ich als Aktivistin damals auch gemerkt habe, wie anstrengend das ist, wie aufwendig das ist, ständig zu versuchen, die Politik dahin zu bewegen, den Tierschutz zu stärken oder auch den Umweltschutz. Und deswegen hatte ich gedacht, wenn ich selber Abgeordnete bin, dann kann ich es ja selber entscheiden. So einfach ist es leider nicht. Natürlich kann ich jetzt Einfluss nehmen und das tue ich ja auch sehr aktiv, aber ich stoße tatsächlich immer wieder an Grenzen und merke einfach, dass die Rechte der Tiere, die Tiere in unserer Demokratie noch nicht ausreichend repräsentiert werden. Ich bin tierschutzpolitische Sprecherin meiner Fraktion, das heißt, bei jeder Gelegenheit spreche ich ja mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Vertretern anderer Parteien über den Tierschutz, über das Leid der Tiere in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Ich merke, dass das auch was hilft, also dass in vielen anderen Bereichen, sei es in der Verkehrspolitik, in der Stadtplanung, überall, die Menschen schon anfangen, die Tiere mehr mitzudenken. Aber es reicht natürlich nicht, wenn einzelne Abgeordnete da versuchen, immer wieder die Tiere mit ins Spiel zu bringen. Wir müssten das eigentlich in unserer Demokratie eher institutionalisieren, dass die Rechte und die Bedürfnisse der Tiere in jeder Entscheidung immer mit berücksichtigt werden. Und da sind wir wirklich noch lange nicht.
Können wir auch vielleicht später noch mal drüber reden. Aber können Sie uns vielleicht erstmal ein Beispiel auch dafür nennen, wie Sie an Grenzen stoßen, mit welchen Anliegen und wie werden diese Grenzen definiert?
Ja, die Grenzen liegen natürlich auch daran, dass die Ressourcen beschränkt sind. Und es ist immer ein Wettstreit der Ideen und politisch ein Anliegen ist, wofür wird das Geld ausgegeben, aber nicht nur das, auch wofür wird die Zeit der Behördenmitarbeiterin investiert? Also worum kümmern die sich denn? Meine Anträge, die ich im Parlament dann beschließen lassen kann, die müssen ja in die Umsetzung gehen. Und es nützt natürlich nichts, große Reden zu halten. Und am Ende gibt es in den Behörden niemanden, der das Ganze umsetzt. Und hier haben wir einfach zu wenig Menschen, die Tierschutzthemen in den Behörden abarbeiten können, also sowohl in den Veterinärämtern als auch in der Fachbehörde, sind gar nicht so viel, ist gar nicht so viel Man- und Woman-Power da. Und es ist sehr schwer, neue Stellen zu bekommen, weil das immer das Teuerste ist für eine Stadt, auf Dauer dort mehr Menschen einzustellen. Also alleine daran scheitert es schon, dass meine Anliegen im Endeffekt gar nicht umfassend bearbeitet werden können.
Und vielleicht auch, weil viele sagen, erst kommt der Mensch, dann das Tier?
Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass natürlich ich damit konfrontiert werde, auch mit dem Vorwurf, wie kannst du dich jetzt so um die Tiere kümmern, wenn wir doch gerade ganz andere Sorgen haben. Wenn wir in Krisenzeiten leben, in Kriegszeiten leben und du kommst hier immer mit deinem Tierschutz an. Also sowas erlebe ich natürlich schon, das ist Teil meiner Arbeit, immer wieder zu erklären, dass die Tiere auch Rechte haben und übrigens auch Menschen ein großes Anliegen daran haben, dass es den Tieren gut geht. Also ich repräsentiere damit ja nicht nur die Anliegen der Tiere, sondern auch die Anliegen vieler Menschen, die es auch so sehen, wie Herr Professor Dr. Ladwig das eben beschrieben hat, dass die Tiere ein Recht haben auf Unversehrtheit, auf Leben aus sich heraus und nicht aus dem Nutzen für den Menschen heraus. Aber das ist noch nicht sehr weit durchgedrungen, sozusagen, diese Haltung. Ne?
Also es Aber warum ist das so? Denn Sie sagen ja selber, die meisten Menschen werden von sich sagen, sie sind Tierfreunde.
Ja.
Wollen das aber dann in der Praxis nicht umsetzen. Was meinen Sie, woran liegt das?
Ja, wir haben natürlich als Menschheit die Tiere genutzt auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und das tun wir heute ja auch immer noch sehr, sehr stark und leider industriell mittlerweile. Und das ist ein Selbstverständnis, mit dem unsere Gesellschaft irgendwie auch groß geworden ist, dass Menschen das Gefühl haben, ich hab ein Recht darauf, das Fleisch zu essen. Ich habe ein Recht darauf, jetzt diese Lederjacke mir zu kaufen. Und ich habe auch das Recht darauf, mir das Haustier zu kaufen, was mir gefällt, egal wie es diesem Tier dabei geht. Und ob es vielleicht unter Qualzuchtmerkmalen leidet oder nicht. Also es gibt schon in unserer Gesellschaft ein sehr großes Bewusstsein dafür, dass es in Ordnung ist, Tiere zu nutzen.
Und wir haben noch einen Gast in der Runde, Professor Dr. Thomas Plaha nämlich. Schönen guten Morgen, Herr Plaha.
Guten Morgen.
Sie sind uns aus Niedersachsen zugeschaltet, haben in Thüringen lange Jahre als Tierarzt praktiziert, sind dann in die Forschung gewechselt Richtung Tierseuchenforschung und waren von 2007 bis 2018 Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Und auch heute sind Sie noch dafür aktiv. Ihre Vereinigung will für wirksamen und zielgerichteten Tierschutz eintreten. Was genau ist damit gemeint, Herr Plaha?
Nun, vieles von dem, was schon gesagt worden ist von Herrn Professor Ladwig und Frau Otte, unterstreichen wir selbstverständlich auch. Und wir verstehen uns als die Fachleute für das, was Tiere benötigen, welche Bedürfnisse, welche Interessen sie haben. Und versuchen schon seit 40 Jahren übrigens, wir sind übrigens auch weltweit, glaube ich sogar, zumindest kann ich sagen für Europa, die einzige Vereinigung von Tierärzten, die sich zusammengeschlossen haben, um den Tierschutz voranzutreiben, dass wir versuchen, den Tierschutz auf eine naturwissenschaftliche Basis zu stellen und sie von falschen Vorstellungen befreien, was die Tiere denn wirklich wollen. Denn all das, was Herr Professor Ladwig gesagt hat, stimmt. Wir tun den Tieren das größte Leid an, wenn wir ihnen nicht ihre Bedürfnisse oder wenn wir nicht ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Und das ist etwas, was auch Frau Ott jetzt zum Schluss gesagt hat. Also Sie haben gefragt, Warum die meisten Menschen wollen doch gern den Tieren Gutes tun und tun es dann doch nicht, wenn sie ein ganz großer Anteil ist, nicht wissen. Wir nennen das Sachkunde. Also wir setzen uns entschieden dafür ein, dass Menschen, die Tiere halten, nutzen, das Wort ist ein bisschen missbräuchlich, negativ, denn jeder Mensch, der Tiere hält, selbst wer sich ein Schoßhündchen hält, nutzt es ja, weil er sehr, sehr, sehr positive Gedanken damit hat. Und es ist also doch schon zu seinem Nutzen. Wir können das ruhig sagen, dass derjenige, der Tiere nutzt, unbedingt alles wissen muss, was diese Tiere benötigen. Und das sind so Dinge, wir schreiben Merkblätter, wir haben schon über 200 verfasst, die sich alle damit beschäftigen, was Menschen wissen müssen, was in den Gesetzen nicht steht, weil es die Gesetze nicht detailliert genug sind. Also Anleitungen, wie man mit den Tieren tiergerecht umgeht.
Aber Sie haben meinem Kollegen Michael Borgers in der Vorbereitung gesagt, Sie vertreten durchaus einen pragmatischeren Ansatz. Also würden Sie auch so weit gehen und sagen, Massentierhaltung darf eigentlich gar nicht sein?
Also das habe ich ihm nicht gesagt, das mit dem pragmatischen Ansatz, sondern er hat mich deswegen angefragt. Die Massentierhaltung ist ein Begriff, der ist nicht besonders gut definiert und ist eigentlich geprägt worden, um etwas von vornherein negativ zu bezeichnen. Ich würde sagen, allein der Begriff die Masse, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie bei jeder ethischen Frage, wie geht es dem einzelnen Individuum? Also wir könnten uns schon vorstellen, dass wir auch größere Tierherden halten, in einer Form, dass es jedem einzelnen dieser Tiere gut geht. Und das genau wollen wir befördern, und wir arbeiten ja auch mit dem BMLEL zusammen. Und
was ist das BMLEL?
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und mit der neuen Bundes-Tierschutzbeauftragten, indem wir versuchen, all das, was wir bisher tun, kritisch zu hinterfragen aus der Sicht des Tieres. Es ist ja schon gesagt worden von Professor Ladwig, wir müssen die sämtliche anthropozentrischen, also vom Menschen gedachten Vorteile immer wieder überprüfen, ob das für die Tiere auch so ist. Und wir sind diejenigen, die die Fähigkeiten haben, für die Tiere das zu gestalten. Die Tiere können sich nicht wehren, wenn wir sie in kleine Buchten einsperren und sie dort keine Möglichkeiten haben, den stärkeren Buchtengenossen auszuweichen, die sie malträtieren. All diese Dinge sind...
Aber es geht ja relativ langsam voran, Herr Blaha. Das hat Herr Ladwig ja auch schon gesagt. Das sind ja quasi homöopathische Schritte.
Da hat er recht. Und das liegt natürlich daran, dass wir Menschen an sagen wir mal, billige Lebensmittel gewöhnt sind. Und wir könnten, selbstverständlich könnten wir die Bedingungen für die Tiere sprunghaft verbessern, wenn wir, sagen wir mal, eine Kommission, die sich gebildet hatte schon vor Jahren, die dann unter dem Namen Borchert-Kommission bekannt geworden ist.
Nach dem damaligen Landwirtschaftsminister, ja. Mhm.
Genau. Wir bräuchten pro Jahr 3 bis 5 Milliarden Euro, um den Tieren in der Landwirtschaft die Bedingungen zu gewähren, die zumindest die wichtigsten Grundbedürfnisse erfüllen der Tiere. und die ihnen vielleicht sogar, was heißt vielleicht, und sogar Wohlergehen. Das ist ja das, es geht nicht mehr nur noch darum, Leiden, Schmerzen und Schäden zu verhindern, wie das Paragraph 1 im Tierschutzgesetz sagt, sondern es geht in der Tat darum, und da gebe ich Herrn Leibich recht, und ich bin auch seinem Optimismus in mehreren Jahren wird es besser sein und wir werden tatsächlich auf die Zeit, die wir heute haben, mit Naserümpfen zurückschauen. Aber nun ist die Welt eben nicht so, dass es nur dass alle das Gleiche denken. Und wir müssen schon damit leben, dass wir permanent mit Kompromissen, kleinen Schritten Verbesserungen erreichen wollen. Aber im Grunde genommen ist alles das, was vorhin gesagt worden ist. Ich möchte Frau Haut unterstützen. Wir als Tierärzte sehen mit größter Sorge, dass die Veterinärämter permanent unterfinanziert und unterpersonalisiert sind. Das ist eine große Lücke, die wir da zulassen. Und diese Lücke bezahlen die Tiere.
Mhm. Denn, und wie wir das dann auch ändern können, Herr Plahat, wir können vielleicht noch weiterreden, weil wir haben jetzt erst gleich die Nachrichten. Das werden wir gleich noch besprechen.
Ja, ja.
Und wir sind natürlich auch gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer meinen. Die Würde des Tieres, brauchen wir einen anderen Umgang mit Lebewesen. Das ist unser Thema heute in der Agenda. Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Herzlich willkommen zur zweiten halben Stunde der Agenda. Die Würde des Tieres. Brauchen wir einen anderen Umgang mit Lebewesen? Das ist unser Thema heute. Sie können auch mit debattieren und uns anrufen unter der 00800 4464 4464 oder eine Mail schicken an agenda@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Brigitte Beetz und unsere Runde besteht aus Bernd Ladwig, Professor für politische Theorie und Philosophie an der FU Berlin, Lisa Maria Otte, tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, und dem Tiermediziner Thomas Blaham. Und freundlicherweise hier im Studio vorbeigekommen hat eine weitere Veterinärin, nämlich Frau Dr. Gabi Neumann. Sie ist hauptsächlich Pressesprecherin bei Ärzte gegen Tierversuche. Mehr als 4,2 Millionen Tiere wurden 2022 in deutschen Laboren, wie nennt man das, benutzt. Mäuse, Ratten, Kaninchen, Hunde, Katzen, Fische, Affen, die meisten davon wurden getötet, etliche davon als Überschusstiere, das heißt, sie wurden zwar für die Wissenschaft gezüchtet, können aber nicht verwendet werden, weil sie beispielsweise das falsche Geschlecht haben oder andere Merkmale nicht haben, die gebraucht werden und werden dann entsorgt, denn es ist schlicht für die Labore zu teuer, diese Tiere zu verpflegen. Frau Neumann, Sie wenden sich gegen diese Praxis der Tierversuche, aber ja nicht nur, weil Ihnen die Tiere leid tun, oder?
Richtig, das Problem bei den Tierversuchen ist ja, dass es nicht nur tierethisches Problem ist, sondern auch ein gesundheitspolitisches Problem. Ein gesundheitspolitisches Problem. Denn, oder man kann es auch sagen, es geht auch in Richtung Patientenethik. Denn es wird immer gesagt, dass die Tierversuche notwendig sind. Die sind ein Übel. Ne? Also braucht Tiere, um halt Wissen für den Menschen zu generieren. Also halt, wie funktioniert der Körper, wie entstehen Krankheiten. Das Problem ist aber die fehlende Übertragbarkeit. Prospektiv weiß man überhaupt nicht, wie der Mensch später reagieren wird, wenn man den Tierversuch gemacht hat. Das weiß man erst, wenn man das dann auch am Menschen getestet hat.
Das heißt, diese Versuche wären grundsätzlich überflüssig?
Wenn man wissen möchte, wie der Mensch funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie Krankheit entsteht und sowas, sind die Tierversuche auf jeden Fall nicht die richtige, ich nenne das jetzt mal Methodik, weil das Problem ist, dass Tiere viele Krankheiten gar nicht bekommen und dann werden sie künstlich krank gemacht durch Operationen, durch Giftspritzen, durch alles mögliche andere und dann entwickeln sie nur Symptome, die an die Krankheit erinnern, aber es ist nicht die Krankheit. Und dann werden Medikamente, werden Therapien getestet. Das funktioniert im Tier auch super. Also die Krebsmaus ist schon zigfach geheilt worden. Aber es funktioniert meistens nicht, wenn man das dann an den Patienten testet. Und
naive Frage, warum hat sich das System denn so entwickelt?
Ja, man hatte, also wenn man jetzt so ein paar Jahrzehnte zurückgeht oder sogar 150 Jahre werden Tierversuche intensiv gemacht, da hatte man nicht viel anderes. Und deswegen hat man eben sich da auch, das war dann ja auch so eine Sache, dass man gewohnt war, die Tiere zu nutzen, zu benutzen. Und dann hat sich das so etabliert. Und das ist aber in anderen Bereichen haben wir uns weiterentwickelt. Aber in der Gesundheit, im Bereich der Gesundheit haben wir das irgendwie nicht getan. Oder da bleiben wir auf einem System, was halt 150 Jahre alt ist und auch noch schlecht ist. Tierversuche dauern lange, sie sind nicht effektiv und sie sind auch noch teuer. Aber sie haben sich, das System hat sich jetzt so gut etabliert, es gibt viele Leute, die daran verdienen und deswegen ist es unheimlich schwierig, da rauszukommen. Dabei haben wir heutzutage wunderbare Methoden, die arbeiten mit menschlichen Zellen und mit menschlichen Daten und die sind unglaublich. Man kann halt anhand einer Körperzelle zum Beispiel kann man kleine Mini-Organe herstellen, die dann auch noch die Informationen des Zellspenders in sich tragen. Das heißt halt, jemand, der Diabetes hat, dessen Mini-Leber hat dann eben auch diese Erkrankung. Und das ist total spannend. Also da funktioniert dann eben personalisierte Forschung, personalisierte Medizin und dann kann man eben Medikamente testen.
Aber die Zahl der Tierversuche ist ja durchaus rückläufig. Ist das eine Einsichtssache oder hat das Rentabilitätsgründe, die Sie ja jetzt im Grunde auch mit angeführt haben?
Naja, seit 60 Jahren gibt es das 3R-Prinzip. Das heißt halt, das ist Reduce, also Verringerung, Verbesserung und auch Ersatz von Tierversuchen, jetzt mal übersetzt. Das funktioniert einfach nicht. Ja, die Tierversuche sind vielleicht tendenziell leicht weniger, aber trotzdem immer noch auf einem hohen Niveau. Und vor allen Dingen eben, sie bringen nichts. Wir haben seit 150 Jahren intensive Tierversuche und trotzdem sind 2/3 aller Krankheiten nicht heilbar, des Menschen nicht heilbar. Mhm, ja. Geschweige denn, man weiß nicht, wie die funktionieren, weil wir einfach die falsche Methode
machen. Also der falsche
Weg.
Ja.
Und ich meine, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Wir haben wunderbare Methoden, die müssen wir nutzen und nicht diese veraltete Methode. Das ist das Problem.
Ich würde gerne jetzt einen Hörer mit ins Gespräch holen, dem wir, glaube ich, nicht radikal genug sind, Herr Sirkes. Ich lese hier auf meiner Tafel, Sie leben seit 20 Jahren vegan und finden die bisherige Sendung eher schwach. Erzählen Sie.
Ja, hallo. Also wie gesagt, ich lebe seit 20 Jahren vegan. Ich bin auch Fördermitglied bei den Ärzten gegen Tierversuchen. Ich war viel auf Tierrechtsdemos und ich weiß, vegan ist nicht die alleinige Antwort. Aber Tierwohl geht nur vegan, indem wir einfach die Tiere in Ruhe lassen. Mir ist auch klar, die Wirtschaft steht ganz oben, die beutet die Menschen aus, aber ganz unten tragen die Tiere einfach das größte Leid. Und der Herr jetzt hier, der Vorstand von den Tierärzten, finde ich, seine Argumentation klingt wie von 1999, also nicht up to date. Er hatte da schon bessere Sendungen. Und auch bei den Ärzten gegen Tierversuchen, muss ich auch sagen, will ich noch ergänzen, der vierthäufigste Grund, warum wir Menschen sterben, nach Krebs, Atemwegserkrankung und Herz-Kreislauf sind die Nebenwirkungen von Medikamenten, die zuvor an einem Tier getestet wurden. Und das ist einfach nur ein Vorgaukeln von Sicherheit. Und wenn ein Medikament zum Beispiel beim Hamster scheitert, nimmt man einen Hase. Wenn der auch scheitert, nimmt man eine Maus. Wenn das funktioniert, bringt man das Medikament auf den Markt und da ist dann die Phase 4. Aber da will ich auch nicht weiter drauf eingehen, da kennt die Frau sich besser aus.
Ja, Frau Neumann, genau, die macht sich auch gerade bemerkbar, Frau Neumann.
Ja, genau. Also es ist wirklich so, wie er jetzt gerade gesagt hat, also es ist dass über 90% der Medikamente, die im Tierversuch als sicher und wirksam sich erwiesen haben, scheitern bei den anschließenden Tests am Menschen, die auch üblicherweise durchgeführt werden. Und das vor allen Dingen, weil sie eben nicht wirken oder hochgradige Nebenwirkungen verursachen. Also das ist wirklich gravierendes Problem für den Menschen. Auch natürlich fürs Tier, aber eben auch für den Menschen, weil wir brauchen gute Medikamente.
Mhm. Nun hat Herr Sirkes ja Herrn Professor Blaha angesprochen. Herr Blaha, Sie sind ein Herr, der 1999 stecken geblieben ist. Was würden Sie da erwidern?
Ja, da weiß ich nicht, was 1999 war und was er damit meint. Aber es geht natürlich.
Müssen wir nicht
darum,
alle radikaler sein und das Ganze mehr zu Ende denken, so würde ich das so denken.
Da, Das wollte ich gerade sagen. Also sein Ansatz ist ja, wir müssen das einfach alles umkippen und alles ganz anders machen. Ich glaube nicht, dass menschliche Entwicklung so geht, sondern wir brauchen wirklich alle menschlichen Gruppierungen und Interessensvertretungen berücksichtigen, klugen öffentlichen Diskurs über die Dinge, die wir gerade besprechen. Es ist ja nicht so, dass nun alle Tierhalter, alle brutale Tierquäler sind und so weiter, sondern die Tierhaltung ist etwas, was eine uralte Kulturgeschichte ist. Und sowohl die Nutztiere, nicht, also die, die wir dann zur Lebensmittelproduktion verwenden und auch für andere Produkte, als auch sämtliche anderen Tiere, wir müssen einfach begreifen, dass wir als Menschen in der Lage sind, ihre Lebensbedingungen optimal zu gestalten und haben diese Verantwortung.
Aber optimal ist es ja nicht unbedingt, Herr Sirges. Möchten Sie noch mal reagieren?
Ich würde auch gerne noch was zum Zirkus sagen. Zum Beispiel, jahrelang standen wir vorm Zirkus. Das wurde ja dann auch verboten mit Wildtieren. Aber auf Privatgelände darf ein Zirkus mit Wildtieren noch gastieren. Und das ist eh meistens der Fall. Die sind da bei irgendwelchen Hessenhallen oder bei großen Hallen, die eh privat sind. Und da darf dann wieder ein Zirkus mit Tieren auftreten. Und ja, ich finde, den Diskurs, den der Mann anspricht, den gibt es schon lange, aber er wird halt nicht gehört. Wenn wir halt jetzt nicht langsam umschwenken, auch der Umwelt zuliebe, globaler CO2-Fußabdruck, wenn man das alles mal zusammenrechnet, ist vegan eine Antwort von vielen. Und wir können nicht weiter Tiere so ausbeuten. Es kommt auch an, wo man groß wird. In Indien ist die Kuh heilig, wir streicheln Katzen, in China essen sie Katzen. Das muss man halt auch immer bedenken, wer wir Menschen sind. Wir haben alle einen Stecker hinten drinne und es wird Zeit, dass wir den rausnehmen und zusammen mit den anderen Geschöpfen leben, weil wir sind alle Tiere. Und den Mensch über die Tiere zu stellen, ist falsch. Und wenn man sich die Welt anschaut, wo nur Tiere ohne uns Menschen leben, die ist sauber, ordentlich und geregelt. Und wenn wir Menschen eingreifen, geht's bergab.
Vielen Dank, Herr Sirges. Ich will auch noch mal auf Ihre Argumentation auch eingehen. Seit einigen Jahren wird ja in der Wissenschaft der Begriff Speziesismus, schwieriges Wort, verwendet, unter anderem geprägt vom australischen Philosophen Peter Singer. Das ist ein Begriff, der sich anlehnt an die Begriffe Rassismus oder Sexismus, beschreibt die Diskriminierung und Ausbeutung von Tierarten aufgrund eines angenommenen Vorranges der Spezies Mensch. Herr Ladwig, unser Professor Philosophie, ist das ein Begriff, mit dem Sie auch etwas anfangen können und helfen solche Begriffe ja bei einer Bewusstseinsveränderung?
Ich kann damit schon was anfangen, auch wenn es natürlich ein zungenbrecherisches Wort ist, ne? Also ich denke, was damit gemeint ist, kann man ja in einfachen Worten vermitteln. Wenn man jemanden schlechter behandeln will als jemand anderen, braucht man dafür einen guten moralischen Grund. Und die Tatsache, dass ein Lebewesen ein Tier ist, ist kein solcher Grund. Jetzt finden Menschen natürlich jede Menge anderer Gründe, beispielsweise sie haben Vernunft, Tiere angeblich nicht. Menschen sind moralfähig, andere Tiere angeblich nicht und so weiter. Und das sind dann anscheinend gute Gründe. Aber man muss eben bei all diesen Gründen immer fragen, rechtfertigen die beispielsweise, dass wir Tiere essen, ohne dass wir es biologisch nötig haben? Rechtfertigen Sie, dass wir Kuhmilch noch dazu in riesengroßen Mengen konsumieren, ohne dass wir das biologisch nötig haben? Und so weiter und so fort. Und da scheint mir ist dann klar, dass es sich sehr oft um Scheinrechtfertigung handelt. Lassen Sie mich ein Wort mal sagen zu dieser Idee des Tierwohls, die ja bei Herrn Blaha eine große Rolle spielt. Ich glaube, hier gibt es zwei ganz verschiedene Vorstellungen. Wenn er sagt, es geht um optimales Tierwohl, dann scheint mir, ist immer schon vorausgesetzt, dass wir grundsätzlich auf eine Weise, die sich wirtschaftlich rechnet, solche Produkte wie Fleisch, Milch, Eier gewinnen dürfen. Und nur unter dieser Voraussetzung der wirtschaftlichen Gewinnbarkeit solcher Tierprodukte wird dann gefragt, wie können wir das Tierleid minimieren. Das ist aber natürlich eine ganz andere Frage als die, was für ein bestimmtes Tier, sagen wir ein Schwein, ein intelligentes, soziales Tier, tatsächlich ein gutes Leben wäre. Da müsste man sich anschauen, wie verhalten sich denn solche Schweine, wenn man ihnen die Freiheit lässt, beispielsweise über Waldböden zu laufen. Oder was bedeutet es für eine Kuh, wenn ihr Kalb ihr weggenommen wird, weil das nun mal für eine sich rechnende Milchwirtschaft immer noch ein Erfordernis ist? Kälber werden von Kühen getrennt und die Kälber werden dann der Mast zugeführt. Das alles ist notwendig, wenn man akzeptiert, dass man solche Produkte weiterhin auf eine für Verbraucherinnen und Verbraucher erschwingliche Weise in den Handel bringen will. Aber es bedeutet natürlich von vornherein, dass man massiv in das Wohlergehen und Wohlbefinden der Tiere eingreifen muss. Und darin liegt eigentlich die Willkür. Wir machen das, obwohl wir die Produkte, die wir auf diese Weise gewinnen, durchaus ersetzen könnten durch Produkte, für die Tiere nicht elend leben und nicht vorzeitig sterben müssten.
Dann verstehe ich Sie aber richtig, Herr Ladwig, dass wir im Grunde das ganze System ändern müssten. Also nicht an, also am Elend der Tiere quasi als Symptom herumdoktoren sollten, sondern uns eine ganz andere Gesellschaftsform geben müssten?
Naja. Also eine Gesellschaft ohne kommerzielle Tierhaltung, ja, also eine Tierhaltung, die unter der Voraussetzung wirtschaftlicher Rentabilität steht, wäre in dieser Hinsicht natürlich eine radikal andere Gesellschaft. Nun komme ich zum Beispiel Herrn Blaha gern dahin entgegen, dass wir in einer Demokratie natürlich dafür Mehrheiten gewinnen müssen. Deswegen will ich solche Reformschritte, solche Verbesserungen, die man heute schon auch politisch halbwegs empfindlichen Menschen vermitteln kann, das will ich gar nicht abwerten. Aber trotzdem ist es natürlich immer auch wichtig, darauf hinzuweisen, wie eng begrenzt solche Reformen bleiben, solange man festhält an der Vorstellung, dass viele Tiere nur dazu da sind, für uns Produkte zu liefern oder ihr eigenes Leben zu geben, damit wir diese Produkte genießen können. Das ist das grundlegende Problem. Ich nenne das das Ressourcenparadigma. Also Tiere sind Ressourcen zu unseren Zwecken. Und die dagegenstehende Vorstellung wäre, Tiere sind Lebewesen eigenen Rechts, die ein Recht auf ein für sie selbst erfreuliches Dasein haben.
Frau Otte, da kommen Sie jetzt natürlich mit ins Spiel als Praktikerin, die versucht, ja, kleine Stellschrauben zu drehen, wo Herr Ladwig wiederum sagt, wir brauchen aber eine ganz große Stellschraube, wir müssen grundsätzlich unser Verhältnis überdenken. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, ich denke, wir bräuchten, um den Tieren gerecht zu werden, bräuchten wir eigentlich genau diese große Stellschraube, die Herr Ladwig eben beschrieben hat. Das Problem ist, woran ich stoße an die Grenzen, sind natürlich, wir haben die Mehrheiten dafür nicht. Es gibt auch nicht das eine große Rad. Darüber wird ja auch immer wieder diskutiert, ob Tiere als Rechtssubjekte oder eine eigene rechtliche Stellung bekommen sollen, weil im Moment sind sie Objekte im Recht. Sie können sich nicht wehren, sie gelten als Sache. Und es müssen dann immer Menschen für sie eintreten, sind dabei aber auch begrenzt. Also ich könnte jetzt ja noch nicht mal hingehen und sagen, ich klage jetzt das Recht dieser Kuh ein, nicht misshandelt zu werden. Das kann ich gar nicht tun. Dafür gibt es Verbandsklagerechte, die aber auch sehr stark beschränkt sind. Also wir sind wirklich aktuell sehr weit davon entfernt. Und unsere Gesellschaft ist aus meiner Sicht noch nicht an diesem Punkt, dass sie wirklich dieses ganz große Rad drehen will. Deswegen versuche ich eben die vielen Kleinrädchen zu drehen und die Bedingungen, unter denen Tiere gehalten werden, zu verbessern, Menschen darüber aufzuklären, wo auch Probleme sind in der Heimtierhaltung zum Beispiel. Illegaler Welpenhandel ist ja hier auch schon als Stichwort genannt worden. Aber es fällt mir persönlich auch immer wieder schwer. Sie haben gesagt, ich komme aus dem Aktivismus, ich habe für eine Tierschutzorganisation gearbeitet und für Greenpeace. Das heißt, in mir bricht es ab und zu auch mal raus, dass ich sage, eigentlich ist es unerträglich. Ich finde es unerträglich, wie unsere Gesellschaft mit Tieren umgeht. Die Vorstellung, wie Tiere in den Tierlaboren leiden, wie sie in der industriellen Tierhaltung leiden, das ist unerträglich. Dennoch muss ich sehen, dass ich meine Rolle gewechselt habe und in der Politik Kompromisse finden muss, Mehrheiten finden muss und es mir nicht den Tieren nicht helfen würde, wenn ich auf eine aktivistische Art und Weise argumentieren und arbeiten würde, weil sich dann mehr Türen verschließen, als dass sich Türen öffnen. Ich muss gucken, wo kann ich andocken, wo kann ich das Menschen gut erklären, ohne dass sie sich abwenden, sondern noch die Offenheit haben, sich darauf einzulassen und zu verstehen, warum wir diesen politischen Schritt gehen müssen, im Sinne der Tiere. Aber auch Herr Sirges, der angerufen hat, spricht mir zum Teil auch aus dem Herzen. Bloß wir haben es ja auch schon gesehen, wie die Reaktionen auch aus der Landwirtschaft sind, wenn es darum geht, die Tierhaltung umzubauen. Es gibt große Proteste, es gibt so viel Gegenwehr, und da sind wir natürlich in der Politik auch aufgerufen, das auch zu sehen, dass es viele Menschen, dass sie das noch nicht so nachvollziehen können. Solche Diskussionen wie heute sind aber essentiell dafür, dass wir endlich mal weiterkommen in dieser Diskussion. Diese Debatten müssen wir führen. Und auch die Aktivistinnen und Aktivisten, die auf der Straße stehen, die sich auch im Internet stark machen, oder Organisationen, etablierte Organisationen wie Ärzte gegen Tierversuche zum Beispiel, diese permanente Aufklärung, das Führen der Debatten ist genau das, was die Politik auch braucht, um eines Tages genau diese Mehrheiten zu haben.
Und bis dahin sind vielleicht auch mehr Kontrollen nötig. Wir haben eine Hörerin aus dem Raum Basel, nämlich in der Leitung, Sie haben Ihre Ausbildung in der Pharmaindustrie gemacht. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Können Sie uns nochmal Ihren Namen nennen? Der ist hier nicht weitergeleitet worden.
Ich wollte gern anonym bleiben.
Ach so, okay, gerne. Was haben Sie zu sagen? Erzählen Sie.
Ja, also ich habe die Sendung jetzt schon mitverfolgt, und ich gehöre selber zum Personal, das Tierversuche durchführen darf. Habe auch in der Ausbildung Tierversuche gemacht, danach nicht mehr. Und ich wollte einfach mal aus unserer Sicht das schildern, oder speziell meine persönliche Sicht. Also uns beschäftigt es schon sehr, diese Tierversuche. Also mich hat schon vor der Ausbildung die Frage umgetrieben, will ich das machen, kann ich das machen? Dann habe ich überlegt, Pharmaindustrie, ja, Medikamente, das ist schon wichtig, vielleicht eher als Kosmetik. Da war die erste ethische Frage. Dann ist auch die nächste Frage, um welche Tiere handelt es sich? Also in der Pharmaindustrie, da werden ja verschiedene Tierversuche gemacht, über Mäuse, Hunde, Affen. Und die Tiere werden auch komplett unterschiedlich gehalten, das ist auch klar. Und es gibt eben unterschiedliche Richtlinien zur Haltung. Und diese 3R-Richtlinien wurden ja schon genannt. Das wird auch ganz gut umgesetzt. Aber mir ist eben aufgefallen, dass schlussendlich die Personen Tierversuche durchführen, die da das Tier eher noch als Objekt sehen. Also die da irgendwie diesen Kontakt verloren haben zum Lebewesen an sich. Und dann ist das Versuchstier mehr wie ein Gegenstand, wie eine Pipette oder irgendwas anderes im Labor, was, wie Sie vorher sagten, verbraucht wird. Und dann gibt es natürlich Fälle, wo etwas schief geht, wo irgendwas passiert, auch mit den Versuchstieren. Und dann ist eben die Frage, ja, was ist dann? Also ich habe das Gefühl, es müsste mehr kontrolliert werden. Wie geht es den Tieren? Wie ist die Tierhaltung? Also ich habe selber halt auch was erlebt, wo mit der Tierhaltung es nicht so ganz regelkonform war. Und ich denke, wenn das da einfach häufiger kontrolliert würde, wäre das nicht so gelaufen. Auch eine Erfahrung war, dass eine Studierende, eine Doktorandin, da wahrscheinlich das schon so abgestellt hatte, dieses Lebewesen als Lebewesen zu sehen und nur noch als Objekt gesehen hat, dass sie bei einem Versuch eigentlich das Tier wirklich verletzt hat, wobei es eigentlich nur, also es nennt sich Tail-Biopsie, da wird die Schwanzspitze einer Maus entnommen, und die Person hat einfach den halben Schwanz abgeschnitten, um mal kurz zu berichten, also aus dem. Und also solche Fälle gibt es, und diese Doktoranden werden dann, also es ist dann eher im wissenschaftlichen Kontext, die werden dann einfach nicht überwacht. Es kommt raus, aber es passiert dann nichts.
Ja. Wie können Sie mit dieser Situation umgehen, wenn ich Sie mal persönlich fragen darf?
Wie gesagt, ich habe vor der Ausbildung auch schon überlegt, ob ich das schaffe. In der Ausbildung selbst bin ich nur schwach damit in Berührung gekommen, also was halt zur Ausbildung gehört hat. Und danach habe ich mich entschieden, noch zu studieren, bin dann in eine ganz andere Richtung. Also zwar auch Biologie studiert, aber eine ganz andere Fachrichtung. Und habe mich dabei auch, wir hatten auch Ethik im Studium, damit weiter befasst. Also es ist für mich nach wie vor schwierig, Tierversuche oder überhaupt Lebewesen für einen bestimmten Zweck zu benutzen in dem Sinn. Mhm. Und diese Versuchstiere, die werden halt genutzt. Und wie gesagt, die Leute, die das machen, sind dann eher die abgehärtet sind, die das kälter sehen, eben die Versuchstiere halt dann eher auch als Gegenstände wahrnehmen können.
Ja, vielleicht darf ich Frau Neumann hier bei uns im Studio auch nochmal fragen. Mehr Kontrollen, würde das doch schon einiges helfen, um zumindest das Leid zu minimieren?
Ja, Kontrollen sind natürlich immer gut, aber das Problem ist, dass die meistens vorher angekündigt werden. Ne? Also es müsste mehr Kontrollen geben ohne Ankündigung. Und dann ist es aber so, dass dann im Endeffekt auch nicht unbedingt, also selbst wenn da eben irgendwas dann ja nicht konform, also gesetzeskonform ist, ist das dann auch nicht unbedingt einen großen, also fürs Tier dann, sondern eher für den Forscher dann ausgeht. Ne? Also wir haben viele Sachen oder Rechtsprechungen in der Vergangenheit, wo eben Tierversuche gelaufen sind, die halt nicht genehmigt waren oder eben wo halt beispielsweise die Mäuse zu lange lebten, obwohl sie halt ihnen das schon richtig schlecht ging. Und die Forscher, die kriegen dann eben nur kleinere Geldstrafen. Also es ist nicht so, eben, dass das dann immer fürs Tier dann ausgeht. Ne? Obwohl, wir haben ja den Tierschutz seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz. Aber das Problem ist halt, dass dann, wenn es dann im Vergleich dann geht, dann wird immer der Forscher in den Vordergrund und seine Forscherfreiheit in den Vordergrund gepackt. Ja.
Das heißt aber, viele sagen natürlich auch, die Natur selbst kennt eigentlich auch keine Empathie. Aber vielleicht, bevor wir jetzt gleich zu den Nachrichten kommen, wollen wir dieses Fass nicht aufmachen. Wir werden gleich weiter diskutieren. Es geht in unserer Sendung um die Würde des Tieres. Brauchen wir einen anderen Umgang mit Lebewesen? Das fragen wir in der Agenda heute. Sie können uns immer noch anrufen und uns Ihre Meinung und Anregung mitteilen. Vielleicht auch mitdiskutieren. Unsere Telefonnummer, die 00800 4464 4464, die 00800 4464 4464, unsere Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten sind wir wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Vielen Dank. Und Brigitte Beetz begrüßt Sie zurück zur letzten halben Stunde unserer Sendung, die sich um die Würde des Tieres dreht. Ich habe es vor den Nachrichten schon mal erwähnt. Ein Einwand, den es immer wieder gibt, den man immer wieder hört. Die Natur an sich kennt ja auch keine Empathie oder nur wenig Empathie. Fressen und gefressen werden, heißt das Stichwort. Herr Ladwig, Professor für politische Theorie und Philosophie an der FU Berlin. Was würden Sie dazu sagen?
Naja, das ist ein sehr schwaches Argument, denn es ist ja auch schon gesagt worden von einem Hörer, glaube ich, dass wir eben wissen können, was richtig und was falsch ist. Und dass wir außerdem auch Alternativen haben zu dem heutigen rücksichtslosen Umgang mit Tieren. Und diese beiden Gründe, also dass wir moralische Verantwortung tragen können und dass wir uns anders, besser verhalten können, als wir es heute tun, sprechen eben dafür, dass wir auch tatsächlich ernsthaft Veränderungen anstreben. Also uns hier auf die Natur zu berufen, ist natürlich geradezu ironisch, wenn wir gleichzeitig stolz darauf sind, dass wir aufgrund unserer Vernunft etwas ganz Besonderes sind. Sondern da würde ich zustimmen, wir sollten unsere Vernunft dazu verwenden, um unsere Verantwortung auch gegenüber Tieren endlich anzuerkennen.
Wir haben einen Hörer aus Jena in der Leitung, Herrn Neudig. Ich grüße Sie, Herr Neudig.
Ja. Ja.
Sie sind Fleischer und haben auch schon in einer Mastanlage gearbeitet. Was möchten Sie gerne zu unserem Thema beitragen?
Ja, es würde viele Argumente geben und also es ist ja alles besprochen, alles richtig, um es kurz zu machen.
Aber nennen Sie uns mal Ihre.
Richtig, die Massentierhaltung, die werden wir nicht auskommen, ohne Frage. Aber wie man sie betreibt, das ist entscheidend. Und zwar, man sollte sich schon an die Regeln halten. Ich nenne mir bitte nur ein Beispiel. In einer Bucht ist vorgeschrieben 0,9 Quadratmeter, ein Schwein hin und her, 10 Stück. So, ich habe die betrieben, die habe ich fast 5 Jahre gemacht. Wie viel stehen drin? 14 bis 16. Jetzt stellen Sie sich vor, die kommen mit 60 Kilo. Ich muss die hochmästen. Es geht um Hexhauen, die ich da betreut habe, 1000 Stück. Das ist eine hohe Verantwortung, das ist ein Wert. Es sind schon mal in dem Stall 800 Wolf gestorben, Lüftung ging nicht. Das waren Schaden von 400.000 bis 500.000 Euro, streiten sich heute noch die Agrargenossenschaft Mörsdorf. So. Und zurückzukommen, also in der Buchte nicht 10 Stück, 14 bis 16 Stück drin. Jetzt wären die aber 150, 160 Kilo groß. Man arbeitet da alleine, was sogar verboten ist, und steht zwischen 14 und 16 Hexauen und die haben Kraft. Und wer da nicht standhaft ist, der kann da mal ganz schnell unter die Räder kommen und alles schon passiert, gibt es Todesfälle. Punkt. Das ist das eine. Also die ganze, auch die Arbeitsverhältnisse, die stimmen hinten und vorne nicht. Es sind Rumänen, es sind Bulgaren, es sind die Ausländer da. Und gut, dass sie da sind. Ich bin mittlerweile 64 Jahre. Ich habe da oben 700 Euro verdient, musste über 5 Monate habe ich immer wieder auf meinen Lohn gewartet. Die waren nicht zahlungsfähig, wie auch immer, hin und her. Bum, 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 bum. Habe für die Verantwortung vom 1.1. bis 31.12. also im Monat 700 Euro bekommen. So, gab kein Urlaub, es gab nichts. Punkt.
Aber Herr Neudig, dann sage ich mal, Sie sagen Massentierhaltung, da kommen wir nicht drum herum. Aber Sie sagen ja auch, dieses System schadet ja nicht nur den Tieren, sondern eigentlich auch den Menschen, die sich damit bewegen oder die versuchen, damit Geld zu verdienen, zumindest auf einer kleineren Ebene.
Richtig. Also es kommt immer auf, wie halte ich meine Tiere? Und es gibt Regeln, es gibt Normen, es werden viel zu wenig Kontrollen durchgeführt. Und wenn, schaut man über vieles hinweg, warum auch immer. Aber das gleiche Prinzip, Tönnies, man kann den Leuten schwer an die Kante fahren, sage ich mal. Das ist einfach schwierig.
Aber könnte man denn Ihrer Erfahrung nach die Schweine wirklich rentabel so halten, dass es ihnen auch gut ginge? Zumindest bis sie geschlachtet werden?
Tja, das, Sie sagen rentabel. Jetzt ist ja der Punkt. Und jetzt... wir leben im Kapitalismus. Es geht um Kapital. Und wer? Als Beispiel. Wir haben zu DDR-Zeiten einen Zuwachs gehabt, haben am Tag Schweingewicht pro Tag 400 bis 500 Gramm. Jetzt liegen wir bei 1200 Gramm am Tag, was sie zunehmen müssen. Dank Soja. Soja ist ja die Wunderwaffe. Und dann kommt ja noch etc. hin und her. Also, wenn wir davon nicht Abstand nehmen, schnell unser Geld. Die Qualität wollen wir gar nicht reden. Von Qualität sprechen wir gar nicht. Und was für Antibiotika. Ich darf gar nicht spritzen. Ich musste auch spritzen gegen die ganzen Tiere, Krankheiten. Nimmst mal die Spritze und überall was, nein, wo was ist, hin und her. Es ist keine Kontrolle. Und vor allem, aber das ist ja das eine, aber was ich noch erwähnen möchte auch, wirtschaftlich hin und her. Ja, das ist, ja, da müssen sich die Großen Gedanken machen, sagen wir mal so. Also, und vor allem, sicherlich müssen die Fleischpreise angehoben werden. Es kann nicht sein, dass der Staat noch auf 4 Kilo, 5 Kilo Subventionen draufhaut oder sonst was. Also die Preise müssen anders werden.
Herr Neudig, da gebe ich aber vielleicht gleich mal dieses Argument auch mal rein. Das hört man ja auch bei vielen. Und dann heißt es, ja, es ist ja vielleicht auch eine soziale Frage. Fleisch gut, es müsste teuer sein, aber es darf ja auch nicht, das ist so die Argumentation, zum Luxusgut werden. Ein Vorwurf, den die Grünen vor allem gut kennen, Frau Otte, nehme ich mal an, wenn man einfach nur mal sich erinnert an den Vorschlag eines Veggie-Days in Kantinen in der Woche. Das war vor Jahren mal ein Riesenaufreger, wurde als große Provokation empfunden. Wie gehen Sie mit diesen Argumentationen um?
Ja, natürlich erreichen mich auch solche Argumente immer wieder. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir eine verfehlte Sozialpolitik nicht damit wettmachen können, dass wir billige Fleischpreise haben und auch eine Arbeitsmarktpolitik. Die Menschen müssen natürlich gut entlohnt werden für ihre Arbeit, damit sie sich ihr Leben auch leisten können. Und Menschen, die in Armut kommen, müssen wir gut absichern. Und dafür kämpfen wir Grüne ja auch immer wieder, dass die Menschen, die in Armut kommen, eben eine Grundsicherung haben, von der sie gut leben können. Nun ist es natürlich so, beim Fleisch denke ich schon, dass es auch ein Luxusprodukt mehr oder weniger sein sollte. Der Sonntagsbraten, das war für meine Großeltern noch was ganz Normales. Die haben auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr neue Erfindung oder eine sehr neue Selbstverständlichkeit, dass es jeden Tag Fleisch sein soll und dass es nichts mehr Besonderes sein soll. Denn das Tier ist etwas Besonderes. Es hat ein Tier das Leben gelassen. Viele Menschen haben auch viel Arbeit da reingesteckt, bis das Fleisch auf dem Teller landet. Und wenn dann die Wertschätzung gar nicht da ist, dann haben wir da wirklich ein Problem. Und die Massentierhaltung ist ja auch über das Leid der Tiere hinaus ein Problem für unsere Gesellschaft, weil sie ja auch nicht nur das Klima massiv schädigt, sondern zum Beispiel auch unser Trinkwasser, also Stichwort Nitrat. Mhm. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass wir gutes, sauberes Trinkwasser haben. Wir sind auch darauf angewiesen, dass Antibiotika auch weiterhin wirken. Antibiotika werden im Moment so eingesetzt, dass wir wirklich ernsthaft das Risiko haben, als Gesellschaft keine wirkenden Antibiotika mehr zu haben für die Menschen, die es dringend brauchen, wenn sie krank werden. Mhm. Und das sind auch hinterher Menschen, gerade diejenigen, die wenig Geld zur Verfügung haben, die sind die Ersten, die darunter leiden werden, wenn wir keine medizinische Versorgung mehr haben, die für alle reicht. So, deswegen würde ich sagen, wir müssen das Ganze zu Ende denken. Und dann ist nämlich der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Umwelt, der verantwortungsvolle Umgang mit den Tieren und im Übrigen auch mit den Menschen, die dort arbeiten, wie der Hörer das auch gerade beschrieben hat, das sind ja auch Menschen, die wenig Geld verdienen, die darunter leiden unter dieser Industrie. Also es ist viel zu kurz gedacht zu sagen, das Fleisch muss billig bleiben, damit es sich jeder leisten kann. Nein, wir müssen an vielen anderen Schrauben drehen.
Ja, also mehr Tierschutz wäre eine Win-Win-Situation, ja, und auch Endeffekt, mehr, ja, Menschenschutz vielleicht.
Ja, auf lange Sicht ist es auf jeden Fall auch Menschenschutz und die Absicherung unserer Lebensgrundlagen, auf die wir alle angewiesen sind.
Aber Missstände gibt es ja nicht nur in der Massentierhaltung. Wir haben Herrn Trenner aus Nienburg jetzt in der Leitung. Er hat einiges beobachtet, was zum Beispiel Tierheime angeht. Grüße Sie, Herr Trenner.
Ja, ich grüße Sie auch. Ja, also ich habe da mal ein Tierheim saniert und war völlig erschrocken, wie diese Tiere da leiden. Ja, also mir wurde das erste Mal bewusst, ich habe mal so einen Hund in die Augen geguckt, wie der mich angesehen hat. Also da habe ich ein richtiges Gefühl für gekriegt, dieser Hund leidet. Und als ob er irgendwie so eine Frage stellt, ja, warum bin ich eigentlich hier, warum muss ich so leiden? So, meine Meinung dazu damals war, solche Heime dürfte es nicht geben. Dass man sowas überhaupt schon zulässt, dass sowas möglich ist, wie so ein Tierheim, das zeigt eigentlich, dass viele, nicht alle, es gibt auch Menschen, die können mit Tieren gut umgehen, aber es gibt wohl Leute, die können eben nicht damit umgehen und die sollten auch keine Tiere haben. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Tierheime, weil jetzt stehen sie ja wieder überall rum und sammeln Spenden ein, dass das genau kontraproduktiv ist, weil die Politik einfach nicht tätig werden muss, weil sie ja eine Alibi-Funktion hat. Es gibt ja Leute, die kümmern sich. Ja? Wenn die Politik nämlich konsequent durchgreifen würde, würde sagen, so, erstmal kriegt nicht jeder ein Tier. Ja? Wenn ich zum Beispiel hier meine Wohnsiedlung gucke, ein Schäferhund in einer Wohnung mit 65 Quadratmeter, das muss ich nicht diskutieren, da muss ich nicht studiert haben, da muss ich nicht schlau sein, um zu wissen, dass das nicht in Ordnung ist und dass das gar nicht geht. So, und dennoch eins. Ich denke auch, dass das eine Bewusstseinsgeschichte ist. A, wenn wir noch nicht mal mit uns untereinander vernünftig umgehen können, dass wir uns in Kriege gegenseitig die Köpfe einschlagen, ja, wie soll man da erwarten, dass wir denn mit Lebewesen wie Tiere vernünftig umgehen? Ja, da muss sich was verändern. Und ich bin auch fester Überzeugung, man darf das auch nicht so radikal, also so fundamentalistisch, ja, alles verbieten, das bringt gar nichts. Man muss die Leute einfach an einen Tisch bringen. Ja, es werden so Diskussionsrunden, so öffentliche Diskussionsrunden, wo Leute sich treffen, ja, Fleischesser, Nicht-Fleischesser, bla bla bla, und die Geschichten vernünftig und in Ruhe sachlich diskutieren. Und dann kommen wir da selber schon drauf. Man kann auch ein Tier essen und trotzdem kann das Tier bis zum Tod auch artgerecht gehalten werden. Und man kann es auch, obwohl, weil wenn ich jetzt darüber rede, ich bin selber Fleischesser, ja, denke ich selber darüber nach, ob das überhaupt noch in Ordnung ist, Fleisch zu essen. Bin ich ganz ehrlich. Also, aber sehen Sie das, wie wichtig das ist, dass man auch solche Sendungen macht, dass das einem überhaupt mal wieder bewusst wird, wie wir ja mit den Tieren umgehen. Das ist ja unglaublich. Ja, ich habe mal eine DVD gesehen, wie mit den Tieren in diesen Schlachthäusern umgegangen wird. Da habe ich ein halbes Jahr kein Fleisch mehr essen können. Also das war so grausam und das muss aufhören und das muss uns bewusst sein. Wir müssen erstmal lernen, mit uns gegenseitig vernünftig umzugehen. Und dann gehen wir auch mit solchen Lebewesen wie Tieren ganz anders um.
Vielen Dank, Herr Trenner. Sie sprechen aus, was viele Hörer, die uns geschrieben haben, auch geschrieben haben. Zum Beispiel Günther Friedrich, der schreibt, Hunde werden von gutmütigen Tanten und Onkeln zu Würsten auf vier Beinen gemästet oder als Statussymbol von Deppen zu aggressiven Waffen erzogen. Kuschelkatzen mit Auslauf töten sinnlos Jahr für Jahr Millionen Singvögel, dazu allerlei Vogelzucht für Käfighaltung, Fischzucht oder Meeresentnahme für Aquariumhaltung in heimischen Haushalt. Die Würde der Tiere ist seit Jahrzehnten bereits den Bach hinuntergegangen und in der Landwirtschaft hat die Politik jahrzehntelang die Landwirte in die fürchterlichsten Haltungsformen hinein subventioniert. Also, wir brauchen einen runden Tisch. Es wird ja auch schon daran gearbeitet. Wir haben auch die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung gehört, die auch schon ein Augenmerk drauf hat, wie werden Haustiere gehalten. Mir fällt auf, wenn Missstände thematisiert werden, zum Beispiel in der Haltung von Tieren, dann passiert das zumindest in der Massentierhaltung oft, wenn der Mensch dann selbst geschädigt wird oder ihm Gefahr droht. Das haben wir bei BSE gesehen, zum Beispiel bei der Frage nach der Entstehung von Corona, bei der Vogelgrippe beispielsweise. Zeigt das nicht auch, was wir eben auch schon debattiert haben? Mehr Tierschutz wäre auch mehr Menschenschutz. Frau Otte hat das ja auch schon gesagt. Herr Blaha, was sagen Sie?
Ja, das ist auf alle Fälle richtig so. Das hat ja schon Immanuel Kant gesagt, dass man die Tiere gut behandeln muss, damit wir nicht die Menschen verrohen lassen. Aber ich wollte ganz gern mal aufgreifen, dass wir in den Gesprächen jetzt immer mal ein bisschen vermengen Missstände und die allgemeine Zustand der Haltung der Tiere. Also die Missstände sind natürlich nicht das, was das allgemeine Umgang ist. Wir dürfen das nicht verwechseln, sondern vorhin ist auch gesagt worden, die Tiere werden wie Sachen behandelt. Das stimmt nicht so wirklich. In das bürgerliche Gesetzbuch schreibt den Tieren eine Stellung zwischen Menschen und Sachen zu. Wenn das nicht so wäre, gäbe es überhaupt keine Gerichtsverhandlungen zur Tierschutzverletzung. Es ist ja schon erwähnt worden, dass wir den Tierschutz als Staatsziel in die Verfassung 2002 aufgenommen haben. Und deswegen ganz viele Möglichkeiten, jeden Umgang der Tiere, die gefühllos sind und die wie Sachen behandeln, sofort zu bestrafen und zu verfolgen. Dass das nicht überall gelingt, das ist eine andere Sache. Es gelingt ja auch nicht jeden zu schnell fahrenden jederzeit zu erwischen. Deswegen, wir sollten schon anerkennen, dass wir im Vergleich zu den letzten 20, 30, 40 Jahren sehr viele Fortschritte gemacht haben. Wir sind jetzt gerade dabei, das Tierschutzgesetz zu novellieren. Da werden viele Dinge wieder mit schärferen Auflagen belegt. Ein wirkliches Problem ist, dass wir die Kontrollen tatsächlich nicht so durchführen können, wie wir es tun müssten. Denn die Missstände können nur abgestellt werden, wenn wir genügend Überwachung haben und diese Missstände dann auch abstellen.
Und Frau Otte hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass Tiere auch ein Repräsentationsproblem quasi haben. Aber da hätte Professor Ladwig eine Lösung, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wie die Interessen von Tieren auch mehr in der Gesetzgebung und anderweitig unterstützt werden könnten. Können Sie das mal erläutern?
Naja, Lösung ist jetzt hochgegriffen.
Ein Ansatz.
Ich will einen Anstoß geben dahin, dass man sagt, so wie wir beispielsweise in der Europäischen Union ja Gender Mainstreaming festgeschrieben haben, also die Beachtung der Betroffenheit von Frauen durch alle Regelungen, Gesetze, Maßnahmen, die sie betreffen, so könnte man analog auch sagen, wir leben in Gesellschaften, in denen Menschen und Tiere zusammenleben, also müssen wir eine Art Spezies Mainstreaming einführen. Das heißt, jedes Gesetz, jede Regelung, jede Maßnahme, die wir treffen, die wir politisch verantworten, sollte idealerweise auch aus der Perspektive der betroffenen Tiere vertretbar sein. Das müsste man institutionalisieren, da müsste man Fachwissen zusammenbringen, da müsste man die Stellung zum Beispiel von Tierschutzbeauftragten nicht systematisch schwächen, wie das gerade im Land Berlin passiert, sondern man müsste sie systematisch stärken und so weiter und so fort. Und es gibt auch Überlegungen, die man etwa aus der ökologischen Politik kennt, nämlich, dass man zum Beispiel Interessen im Bundestag oder in den Landtagen stärker repräsentiert von Lebewesen, von Menschen, die nicht für sich selber sprechen können, zum Beispiel künftige Menschen. Das könnte man auch wieder auf die Vertretung tierlicher Interessen übertragen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, wenn eine qualifizierte Minderheit von Abgeordneten begründet sagen kann, hier werden Tierwohlbelange verletzt, dann muss es eine neue Gesetzgebungsrunde her oder es muss eine Volksabstimmung her oder vieles andere mehr. Das würde insgesamt auch dazu beitragen, dass sozusagen die Bevölkerung dazu angehalten ist, sich mit diesen Fragen informierter als bisher auseinanderzusetzen. Also in diese Richtung gehen meine Überlegungen. Wir müssen generell uns klar machen, wenn wir politische Entscheidungen treffen, treffen wir die auch im Namen oder mit Blick auf diejenigen, die nicht selbst zu diesen Entscheidungen Stellung nehmen können. Und Tiere können eben keine politische Verantwortung, Mitverantwortung für Gesetze wahrnehmen. Das müssen wir für sie tun und das muss institutionell gesichert sein.
Frau Otte, Sie als unsere politische Praktikerin aus der Hamburger Bürgerschaft, wie sehen Sie diesen Vorschlag?
Ich würde das sehr begrüßen, denn wie Herr Professor Dr. Ladwig auch gerade gesagt hat, dass die Belange der Tiere sind ja in sehr vielen Politikbereichen betroffen. Und das merke ich nämlich auch in meiner Arbeit als Abgeordnete, dass ich anders als meine Kolleginnen mit sehr vielen verschiedenen Fachbehörden immer in den Austausch gehen muss, weil Tiere bei fast jedem Belang irgendwo mit vorkommen. Also mal ganz konkret gesagt, eine Kollegin von mir, die Innenpolitik macht, hat vor allem was mit der Innenbehörde zu tun und mit dem Innensenator. Ich dagegen, zuständig für Tierschutz, muss eigentlich mit allen Fachbereichen ständig im Austausch sein, sei es mit der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz oder mit der Wirtschaftsbehörde und so weiter und so fort, mit der Umweltbehörde natürlich, weil die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche, in denen Belange der Tiere diskutiert werden und wo Entscheidungen getroffen werden, die Auswirkungen auf Tiere haben, ist so breit, dass ich quasi immer überall sein müsste, um immer wieder zu sagen, ja, aber habt ihr das mitbedacht? Deswegen ist dieser Vorschlag von Professor Dr. Ladwig sehr gut, dieses Mainstreaming drin zu haben, dass wir quasi verpflichtend überall immer reflektieren müssen, ohne dass eine Frau Otte anwesend ist, was für Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Tiere? Haben wir das mitbedacht bei der Stadtplanung, beim Bau von Straßen, von Häusern, von Gullideckeln, in die die Tiere reinfallen können, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, Asphalt, der sich zu sehr erhitzt, sodass die Pfoten sich daran verbrennen. All diese Dinge, das wird immer wieder übersehen. Und wenn wir da eine bessere Repräsentation der tierlichen Interessen hätten, dann wären wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter.
Herr Blacher, Sie nehmen ja für die Tierärztliche Vereinigung für den Tierschutz bis heute regelmäßig an einer Art rund im Tisch des Landwirtschaftsministeriums in Niedersachsen teil. Kennen also auch so ein bisschen diese politischen Absprachen. Wäre das auch was, wo Sie sagen, der Herr Ladwig hat da recht, sowas bräuchte man? So eine Repräsentation? Ja,
selbstverständlich, natürlich, selbstverständlich hat er recht. Wir müssen erreichen, dass wir in der Gesellschaft einfach die Prioritäten anders setzen, und zwar wirklich in Richtung bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Tiere. Was will ich damit sagen? Wir haben vorhin oder ganz am Anfang diskutiert, das Fleisch ist so billig und so. Ja, man kann natürlich als Gesellschaft auch sagen, müssen wir alle SUVs fahren, um Brötchen zu kaufen mit 300 PS, sondern dass wir insgesamt zum Beispiel diese 3 bis 5 Milliarden Euro, die wir als Minimum benötigen, um die Tierhaltung im Sinne der Tiere besser zu gestalten, ob wir die nicht mit anderen Mitteln erwirtschaften, indem wir nämlich die Prioritäten anders setzen. Also ich kann das nur unterstreichen, was Herr Ladwig gesagt hat und auch was Frau Otte gesagt hat. Das Ganze ist allerdings so zu managen, wie wir das in Niedersachsen machen, indem wir wirklich alle Interessensvertreter an einen Tisch sitzen und dann sind die Tierschützer und die Tierproduzenten sitzen an einem Tisch und es werden Möglichkeiten ausgeleuchtet, mit denen beide Seiten leben können und solange es in die richtige Richtung für das Tier geht. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die wir machen müssen. Maximalforderungen nützen nichts. Sie machen in der Regel so eine Wagenburg-Mentalität, lösen sie aus und dann sind die, die gemeint sind, verschränken die Arme und sagen, die spinnen doch alle nur. Also besser kleinere Schritte in die richtige Richtung, mit denen sich alle einverstanden erklären können.
Und vielleicht kann sich auch jeder einverstanden erklären, dass wir die Schritte vielleicht ein bisschen schneller dann vielleicht gehen können. Frau Neumann hier jedenfalls nickt. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich zitiere vielleicht noch einen kurzen Impuls aus der Frankfurter Rundschau. Da schreibt der Autor, nur einige Gedankenspiele könnte man nicht die Eier von Hühnern verwenden, wenn man ihnen dafür das Recht auf körperliche Unversehrtheit garantieren oder einen Teil der Kuhmilch nutzen und dafür auch die männlichen Kälber zu gehen. Die moralische Inkonsequenz unseres Handels anzuerkennen, ist der erste Schritt zur Verbesserung des Daseins. Die Agenda geht zu Ende, in der es heute um die Würde der Tiere geht. Brauchen wir einen anderen Umgang mit Lebewesen? Das haben wir heute gefragt und wir hoffen, wir haben den einen oder anderen Denkanstoß gegeben. Ich bedanke mich bei der Runde, die sich in den letzten anderthalb Stunden für uns Zeit genommen hat, als Servieren Professor Dr. Bernd Ladwig von der FU Berlin, Lisa Maria Otte von den Grünen in Hamburg und Professor Dr. Thomas Pla von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz und Gabi Neumann, Ärzte gegen Tierversuche. Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Brigitte Beetz war am Mikrofon und in der nächsten Woche geht es auch wieder um ein ethisches Thema von der Eizellspende bis zur Leihmutterschaft. Wo sind die ethischen Grenzen beim Kinderwunsch? Und da können Sie uns auch schon mailen an die agenda@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über Ihre Anregungen. Bis dann. Tschüss.